Deswegen sage ich oft, dass die Kalorie eigentlich Lohndumping betrieb. Weil damit eben dieser Idee, wir brauchen mehr Geld, damit wir mehr essen können, die konnte damit unterminiert werden. Und das war der Entstehungskontext der Kalorie, also eine sozialpolitische Intervention in diese Auseinandersetzung um Armut und Hunger im Kapitalismus.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschichte ist Gegenwart, dem History and Politics Podcast der Körperstiftung. Mein Name ist Kirsten Pörschke, ich bin Teil der Redaktion und ich arbeite im Team des Geschichtswettbewerbs. Wenn dieser Podcast erscheint, ist gerade eine neue Runde des Wettbewerbs gestartet zum Thema Über den Tellerrand, Essen und Trinken in der Geschichte. Und zudem passt auch unsere heutige Podcast-Folge. An der Supermarktkasse stapeln sich Proteinregel, Apps tracken, wie viele Kalorien ich verbrenne. Auf Social Media dokumentieren Menschen, was sie den ganzen Tag über essen oder erklären mir, wie ich endlich den richtigen Körper bekomme. Proteine, Kalorien, Kohlenhydrate, Body Mass Index, Körperfettanteil. Die Idee, unser Essen und unsere Körper zu vermessen, scheint völlig selbstverständlich. Aber warum eigentlich und seit wann? Und wie werden diese Zahlen genutzt, um zu bestimmen, was als gesund, normal oder diszipliniert gilt? Darüber spreche ich heute mit der Historikerin Nina Mackert. Nina Mackert ist Professorin für nordamerikanische Geschichte und Public History an der Uni Hamburg. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Geschichte von Ernährung, Gesundheit und körperbezogenen Normen. Und im Oktober erscheint ihr Buch Inventing the Calorie, The Politics of Food in the Early 20th Century US. Hallo Nina Mackert, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich sehr über die Einladung.
Wir sitzen hier bei uns im Podcast-Studio und es ist später Vormittag, ungefähr 11 Uhr. Frau Mackert, wissen Sie ungefähr, wie viele Kalorien Sie heute schon zu sich genommen haben?
Oh, tatsächlich nicht. Ich muss gerade mal überlegen. Ich habe ein Müsli gegessen mit allem möglichen Zeug drin. Aber ausrechnen könnte ich das jetzt so spontan nicht, nein.
Das klingt, als würden Sie nicht akribisch Kalorien zählen.
Nee, das tue ich tatsächlich nicht, beziehungsweise nur aus historischen Gründen.
Eine kurze Internetrecherche hat ergeben, dass es keine repräsentativen Studien dazu gibt, dass Befragungen nach, aber schätzungsweise europaweit jede fünfte, weltweit sogar jeder vierte Kalorien zählt. Das scheint mir total viel. Was ist Ihr Eindruck? Hat die Kalorie gerade Konjunktur?
Das sind interessante Zahlen. Mich überraschen die nicht so sehr, weil ich das Gefühl habe, dass die Kalorie eigentlich seit ihrer Erfindung immer in gewisser Hinsicht Konjunktur hatte. Mit der Kalorie kam eben diese Idee, dass Menschen ihre Körper individuell steuern könnten, ihre Körperform, ihr Körpergewicht, durch das, was sie essen, indem sie das zählen, was sie essen. Das ist erstmal so ganz grob die Idee, die Kalorie mit sich brachte. Und das ist eine Idee, die im 20. Jahrhundert und auch jetzt im frühen 21. Jahrhundert immer noch sehr attraktiv ist für Menschen. Deswegen wundert es mich erstmal überhaupt nicht, dass die Kalorie auch in unserer Gegenwart noch sehr beliebt ist und das Kalorienzählen sehr beliebt ist. Wir werden ja gleich noch sprechen über all die Vorstellungen, Assoziationen, Normen, die damit einhergingen. Und ich glaube auch, dass das Kalorienzählen als eine individuelle Praxis des Arbeitens am Körper gerade in Zeiten beliebt ist und populär ist, in denen das Individuum und das sozusagen der Erfolg oder das Scheitern des Individuums besonders im Vordergrund steht. Und wir beobachten nach einer gewissen Phase, wo Body Positivity stärker im Vordergrund stand, gerade meines Erachtens eine Art Backlash mit der autokratischen Wende in vielen Gesellschaften, wo das Individuum, dessen vermeintliche Stärke oder Schwäche stärker im Vordergrund steht. Und dazu passt diese anhaltende Beliebtheit oder vielleicht auch die wiederkehrende Beliebtheit des Kalorienzählens.
Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal hin. Jetzt würde ich gerne einmal mit Ihnen zusammen in die Geschichte eintauchen und gucken zum Einstieg, was ist überhaupt eine Kalorie? Woher kommt der Begriff?
Eine Kalorie ist erstmal eine physikalische Maßeinheit. Eine Einheit, die misst, wie viel Energie benötigt wird, um Wasser um eine bestimmte Zahl an Grad zu erwärmen. Also 1 Gramm Wasser um 1 Grad zu erwärmen.
Und wann ist dann die Kalorie mit dem Essen, mit Ernährung in Verbindung gebracht worden?
Das ist erst zum Ende des 19. Jahrhunderts geschehen, dass sich Physiologen, tatsächlich Männer, vor allem entschieden haben, die Kalorie zu benutzen, um die Energie von Nahrung zu messen. Das hatte zu tun mit einer paradigmatischen Wende in den Naturwissenschaften, dass das Konzept der Thermodynamik Einzug hielt in verschiedene Disziplinen. Die Idee, dass der Kosmos im Prinzip angetrieben ist von Energie, die grundsätzlich erstmal die gleiche Energie ist, die sich aber in unterschiedlichen Formen messen lässt. Und im Zuge dieser thermodynamischen Wende ließ sich dann Nahrung als Energie für die Maschine Mensch verstehen.
Wie kann ich mir diese Geburtsstunde vorstellen, so ganz konkret? Wie hat man das denn gemessen damals?
Die Chemiker und Physiologen haben sogenannte Kalorimeter benutzt in unterschiedlicher Form. Mich besonders interessieren die sogenannten Raumkalorimeter. Das waren ja raumgroße Boxen, die sich in ihren Laboren errichtet haben, mit zahlreichen Messinstrumenten angeschlossen, wo dann, als sie angefangen haben, Versuche an Menschen zu machen, in den USA war das in den 1890er Jahren, Testpersonen reingesteckt haben. Ich habe mich beschäftigt mit den Experimenten von Wilbur Atwater, einem Chemiker, der hat seinen Doktoranden da reingesteckt. Und dann musste er da für 5 Tage und Nächte in diese Box, wurde rund um die Uhr beobachtet. Es wurde alles Mögliche gemessen und er bekam genau abgemessene Portionen an Essen. Die Quellen sprechen von Hamburger Beef und Mashed Potatoes und Bohnen und Dosenpfirsich. Und dann wurde eben gemessen, wie viel Energie, wie viel Hitze er produzierte bei unterschiedlichen Tätigkeiten. Und auch dann Untersuchungen gemacht von seinen Ausscheidungen, wie viel an Kohlenstoff da zu finden war.
Und jetzt klingt das ja alles sehr naturwissenschaftlich. Sie sind aber ja Historikerin. Darum zum einen die Frage, was finden Sie spannend an diesem Thema? Und dann, warum ist diese Erfindung der Nahrungskalorie gerade Ende des 19. Jahrhunderts zu verorten?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist tatsächlich das, was ich besonders spannend an der Kalorie finde, dass es zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht darum ging, wofür wir die Kalorie heute kennen, ums Abnehmen. Warum die Kalorie Ende des 19. Jahrhunderts erfunden wurde, hat meines Erachtens sehr stark damit zu tun, dass wir uns in einem Zeitalter der Hochindustrialisierung befinden, in dem diese Idee, Menschen als Maschinen zu betrachten, deren Energie, Zufuhr und Leistungsfähigkeit man optimieren könnte, eben eine sehr anschlussfähige Idee ist. Es gibt zeitgenössisch immense Diskussionen über die Leistungsfähigkeit von Gesellschaften. Der ganz konkrete Entstehungskontext der Kalorie ist aber, dass es auch eine Diskussion gibt um Armut im Kapitalismus. In den USA werden seit den 1880er Jahren gibt es eine ganze Welle von Streiks und Gewerkschaftsgründungen, in denen die Systemfrage gestellt wird und auch geknüpft wird an die Frage von Hunger. Und in diesem Zusammenhang gibt es von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen eine Beschäftigung mit der Frage, leiden eigentlich amerikanische Arbeiter Hunger? Damit beschäftigen sich nicht nur die Gewerkschaften, sondern damit beschäftigen sich auch die Industriellen. Und dann gibt es einen Bostoner Industriellen, der auch Kontakte in die Regierung hat und der dann Atwater als Ernährungswissenschaftler anspricht und ihn ja gewissermaßen darum bittet, auf dieses Problem eine ernährungswissenschaftliche Antwort zu finden. Und Atwaters Antwort ist die Kalorie. Atwater fand diese Idee der Kalorie als einen gemeinsamen Nenner aller Lebensmittel total attraktiv und hat das dann vorgeschlagen als eine Maßeinheit für die ökonomische Effizienz von Nahrung. Er nannte das Pecuniary Economy of Food. Es gab im Deutschen den Begriff Nährgeldwert. Also wie viel Kalorien kann ich für 25 Cent kaufen? Und dann kam relativ schnell raus, dass das teure Fleisch eher nicht so zu den ökonomisch effizienten Lebensmitteln gehört. Stattdessen wurden Bohnen und Haferflocken empfohlen. Und das wurde flankiert von groß angelegten Ernährungsstudien, die teilweise auch vom US-Landwirtschaftsministerium koordiniert wurden. Und in Deutschland gab es solche Studien auch, wo dann genau geguckt wurde, wie ernähren sich eigentlich Arbeiterklassehaushalte und dann in den USA eben rauskam, die ernähren sich nicht so effizient, die könnten mit viel weniger Gehalt oder mit ihrem gleichen Gehalt auskommen und wären viel besser ernährt. Und deswegen sage ich oft, dass die Kalorie eigentlich Lohndumping betrieb, weil damit eben dieser Idee, wir brauchen mehr Geld, damit wir mehr essen können, die konnte damit unterminiert werden. Und das war der Entstehungskontext der Kalorie, also eine sozialpolitische Intervention in diese Auseinandersetzung um Armut und Hunger im Kapitalismus.
Okay, also so eine wissenschaftliche Einheit, die sehr schnell als gesellschaftliches Instrument benutzt wurde. Aber wie genau kann ich mir das denn vorstellen, wenn solche ernährungswissenschaftlichen Studien durchgeführt sind? Sind die dann in die Wohnungen der Arbeiterfamilien und haben geguckt, was es da zum Mittagessen gibt?
Ja, genau. Das waren oft weibliche Wissenschaftlerinnen. Hauswirtschaftslehre entstand zu dem Zeitpunkt als Disziplin. Und das waren dann eben oft Frauen, die bis zu 10 Tage in den Wohnungen der Arbeiterfamilien sich aufgehalten haben und genau dokumentiert haben, was die gegessen haben. Und das wurde dann retrospektiv von Chemikern umgerechnet in Kalorien und auch Fette, Proteine und Kohlenhydrate. Der Trick an diesen Umrechnungen war allerdings, die haben nicht wirklich tatsächlich gerechnet, was hat jeder Einzelne gegessen, sondern die haben das pro Familie gemacht und dann im Nachhinein auf Männer, Frauen und Kinder umgerechnet und sind aber davon ausgegangen, dass Frauen weniger essen und Kinder weniger essen. Und haben argumentiert, Frauen brauchen nur 80%. Das war eine total arbiträre Setzung, das schreiben die auch genau so. Und haben dann aber da im Nachhinein quasi auch wieder den Schluss draus gezogen, dass Frauen weniger essen, weil diese Studien benutzt wurden, um Ernährungsstandards zu setzen.
Ah, jetzt haben Sie das tatsächlich schon angesprochen mit den Körpern, die sozusagen als Norm gesetzt wurden und wie Männer und Frauen da nebeneinander gerechnet wurden. Wie ist es mit rassistischen Vorstellungen? Wir sind ja auch in der Zeit des Kolonialismus.
Ja, die sind auch sehr wichtig, um die Kalorienforschung zu verstehen. Ich finde das besonders interessant, dass eigentlich die Kalorienforschung auch eine Herausforderung von rassistischen Vorstellungen darstellt. Weil zu dem Zeitpunkt gewinnt ein wissenschaftlich argumentierender Rassismus an Wucht, der davon ausgeht, dass schwarze und weiße Körper biologisch grundverschieden seien. Und da kommt diese thermodynamische Idee von Menschen als Maschinen erstmal als eine Herausforderung daher. Die sagt, alle Menschen sind Maschinen, die Körper gleichen sich. Dann werden aber doch wieder Unterschiede eingezogen zwischen Schwarzen und Weißen, in den USA auch zwischen Amerikanern und Europäern. Wir haben eine Situation, in der Kalorienbedarf, das ist anders als heute, in der eine hohe Leistungsfähigkeit mit einem möglichst hohen Kalorienkonsum assoziiert wird. Also der Claim der Kalorienforschung und die Art und Weise, wie das in den ersten paar Dekaden dann auch im öffentlichen Raum gewissermaßen umgesetzt ist, je mehr Kalorien du isst, desto leistungsfähiger bist du. Diese 6.000 bis 7.000, die dann da gesagt werden, dass die US-amerikanischen weißen Arbeiter die verzehren, die gelten als Ausweis von deren besonderer Produktivität. Amerikanische Arbeiter leisten mehr und wir sehen das daran, dass sie eben mehr Kalorien essen. Afroamerikanischen Bauern, Arbeitern etc. wird dann wieder aber nur ein geringerer Kalorienbedarf bescheinigt. Also es gab unter den Ernährungsstudien auch welche, die die Ernährung von schwarzen Sharecroppern in den Südstaaten untersucht haben. Das waren Menschen, die harte Arbeit auf den Feldern leisten mussten, in permanenter Verschuldung lebten von den Landbesitzern. Und bei denen wurde die Hälfte der Kalorien, die für weiße Arbeiter nötig befunden wurden, als ausreichend angesetzt. Da wurden also quasi über Kalorienkonsum Unterschiede gemacht in der vermeintlichen Leistungsfähigkeit, in der vermeintlichen Wertigkeit von Menschen und ihren Körpern.
Sie haben ja dann von Kalorientabellen gesprochen, die daraufhin erarbeitet wurden und so einem Nährwertgeld. Wie hat sich sowas denn dann verbreitert? Wie hat das die Bevölkerung erreicht?
Es gab verschiedene Wege, in denen das Kalorienwissen popularisiert wurde und gewissermaßen in den Alltag der Menschen Eingang gefunden hat. Das eine war die Hauswirtschaftslehre. Das ist eine total ambivalente Entwicklung, die einerseits die Hausarbeit verwissenschaftlicht und irgendwo aufwertet, andererseits Frauen aber doch wieder auf den häuslichen Raum festschreibt. Anderes Thema, aber die Kalorie ist da ein Vehikel und die wird eben in so Zeitschriften, in Ratgebern etc. werden diese Ernährungsstandards und verschiedene Möglichkeiten, Kalorien im Alltag zu zählen, verbreitet. Großen Wumms kriegt das Ganze und das ist ein weiterer wichtiger Popularisierungsweg, als im Ersten Weltkrieg die US-Regierung dann die Bevölkerung in einer groß angelegten Kampagne zum Sparen von Nahrungsmitteln aufruft, um diese dann den europäischen Alliierten, also der alliierten Zivilbevölkerung und den amerikanischen Soldaten an der europäischen Front zur Verfügung stellen zu können. Und diese Kampagne, die wirklich von HistorikerInnen auch bezeichnet wurde als eine der wichtigsten Nahrungskampagnen im 20. Jahrhundert, die auch fast wirklich jeden Haushalt erreicht hat. Also ich habe mir Briefe angeguckt, die von Menschen aus allen Teilen der USA geschrieben wurden an die Regierung. Die kommentierten diese Kampagne und die basierte ganz wesentlich auf dem Kalorienwissen und auf dieser Idee. Es gab so ein Slogan, Fat is Fuel for Fighters, auf dieser Idee, dass man eben bestimmte Fette sparen konnte, die dann nach Europa geschickt wurden, während andere genau die gleiche Funktion erfüllen würden. Das waren aber nicht nur unterschiedliche Fette oder Kohlenhydrate, die verglichen wurden, sondern es wurde auch quer durch die Kategorien hindurch gesagt, wenn ihr jetzt das spart und das nach Europa geschickt werden kann, könnt ihr euren Kalorienbedarf eben durch andere Lebensmittel decken. Und diese Idee der Substituierbarkeit von Lebensmitteln, die erreichte in der Zeit tatsächlich nahezu jeden Haushalt in den USA.
Haben Sie Quellen darüber, wie die Gesellschaft darauf reagiert hat, auf diese Ernährungsvorgaben?
Ja, die Reaktionen fielen sehr unterschiedlich aus. Also gerade in Bezug auf diese Aufrufe zur Sparsamkeit können Sie sich vorstellen, dass die nicht besonders beliebt waren. Und viele, gerade auch aus Arbeiterhaushalten, argumentiert haben, wir sparen doch schon unser ganzes Leben. Jetzt wollt ihr uns nochmal wieder erzählen, wie wir sparen können. Also es gab zeitgenössisch auch ein großes Bewusstsein dafür, dass das auch als Strategie verstanden werden kann, Löhne zu drücken. Gleichzeitig gab es auch Leute, die das sehr befürwortet haben. Und das Argument war, und das halte ich für total zentral, um die Geschichte der Kalorie im 20. Jahrhundert zu verstehen: die Kalorie erlaubt uns Wahl. Wir sind nicht irgendwelchen abstrakten Verboten unterworfen. Wir müssen nicht aufhören, Kohlenhydrate zu essen. Wir müssen nicht aufhören, Kartoffeln zu essen. Wir müssen nicht aufhören, dies, das zu essen. Sondern wir können selber entscheiden, was wir essen und das eben zählen. Und dieses Versprechen, Nahrung vergleichbar zu machen und Wahlmöglichkeiten zu ermöglichen, halte ich für wirklich zentral, wenn wir im 20. Jahrhundert dann in die Richtung einer Massenkonsumgesellschaft gehen, wo Wahlmöglichkeit eigentlich zu einem zentralen Modus wird.
Nach rund 100 Folgen Geschichte ist Gegenwart möchten wir gerne ein bisschen mehr über Sie erfahren. Wer hört uns eigentlich? Was gefällt Ihnen an unserem Podcast? Und was können wir vielleicht auch noch besser machen? Dafür haben wir eine kurze Umfrage vorbereitet. Mit Ihren Antworten helfen Sie uns, unseren Podcast Geschichte ist Gegenwart weiterzuentwickeln und vielleicht sogar auch noch ein bisschen besser zu machen. Der Link zur Umfrage, den finden Sie in den Shownotes. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit dafür nehmen.
Wir haben bisher über Kalorien im Zusammenhang von Mangel gesprochen. Und ich denke aber, die meisten von uns bringen ja Kalorien eher mit einem zu viel als zu wenig in Verbindung, also mit dem Wunsch abzunehmen, Normalgewicht, Idealgewicht, Übergewicht. Und da sind wir ja quasi von der Ernährung auch ganz schnell bei den Körpern. Wann wurde denn aus dem Vermessen von Nahrung ein Vermessen von Körpern?
Das war schon eine relativ parallele Entwicklung, dass im späten 19. Jahrhundert mit dem Aufstieg von Physiologie zur Leitdisziplin Körper vermessen wurden auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Wir kennen ja auch die rassistischen Vermessungen von Körpern oder diese Idee, Kriminalität in bestimmten Körperformen an bestimmten körperlichen Merkmalen erkennen zu wollen. Das ist also ein Trend, der im 19. Jahrhundert Momentum bekommt, und im frühen 20. Jahrhundert wird dann Abnehmen zu etwas, was mit dem Kalorienzählen in Verbindung gebracht wird. Die ersten Ratgeber, die das als Abnehmmethode empfehlen, erscheinen in den 1910er Jahren. 1914 ist, glaube ich, der früheste, den ich gefunden habe. Und die basieren auf der Idee der genauen Zählbarkeit und Steuerbarkeit von Input und Output. Auf dieser Idee basieren ja auch diese sozialpolitischen Überlegungen, der Nährgeldwert etc. Dieser Idee, einen bestimmten quantifizierten Input von Nahrung, dem folgt eine bestimmte messbare Konsequenz, ob das jetzt Arbeitsleistung ist oder dann wird eben gesagt, so viel nimmt man zu, wenn man zu viel Kalorien zu sich nimmt. Das ist die Idee, auf der die ersten Diätratgeber basieren. Die sagen, das ist eigentlich Mathe. Es ist eigentlich eine reine Frage von Mathe. Du rechnest, was du brauchst, dann errechnest du, was du isst und dann kannst du damit deinen Körper nach deinem Belieben steuern. Das ist im frühen 20. Jahrhundert auch manchmal das Bedürfnis zuzunehmen. Das ist noch nicht so klar. Der starke Fokus auf Abnehmen, den wir in der Gegenwart haben, der wird es aber relativ schnell. Meine These im Buch ist, dass das auch damit zu tun hat, dass die Kalorie dicke Körper zu vermeintlich eindeutigen Zeichen von Völlerei, von Exzess macht. Und das sind eben Praktiken, die im frühen 20. Jahrhundert besonders verpönt sind und zu sozialen Ausschluss führen. Und dass die Kalorie, die quasi ja vereindeutigt das Kalorienzählen, weil es eben suggeriert, das ist so eine ganz klare, rechenbare Kausalität zwischen Input und Output gibt.
Also Völlerei war ja schon zu sehr, sehr viel früheren Zeiten eine Sünde, aber das heißt, jetzt kann man das sozusagen messen über diese Kalorien.
Genau, Völlerei ist vorher schon tabuisiert worden, war früher schon stigmatisiert. Da zielte das aber stärker auf das Verhalten. Und jetzt lässt sich das vermeintlich eindeutig an den Körpern ablesen. Noch im 19. Jahrhundert steht ein dicker Körper nicht automatisch für Völlerei. Völlerei kann auch in dünnen Körpern gefunden werden, die dann als besonders verdauungsgestört gelten. Und das ist eben nicht diese Eindeutigkeit, dass ein dicker Körper auf Exzess verweilt, die wir dann im 20. Jahrhundert zunehmend haben. Und da ist die Kalorie nicht der einzige Faktor, aber ein sehr wichtiger meines Erachtens, das Kalorienzählen.
Und wann ist dann so eine Vorstellung von Normalgewicht entstanden?
Normalgewicht entwickelt sich auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als eine Kategorie, vor allem erstmal in den Statistiken der Lebensversicherungen. Die sind ganz wichtig. Die Lebensversicherungen erstellen eigentlich die ersten Größe-Gewicht-Tabellen und verknüpfen die mit bestimmten Mortalitäts- und Morbiditätsrisiken. Diese Tabellen halten dann Eingang in die Diätratgeber des frühen 20. Jahrhunderts und erklären ein bestimmtes Gewicht zum Normalgewicht, an dem man sich dann zu orientieren hatte. Das Idealgewicht wird dann auch im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wichtig, gerade in diesen Abnehmdebatten und Es kommt dann häufiger dazu, dass das Idealgewicht das Normalgewicht ersetzt oder dass das Synonym benutzt wird. Also da werden keine so klaren Grenzen gezogen. Und das Idealgewicht ist eigentlich dann eher der Fluchtpunkt dieser Abnehmideen. Interessanterweise argumentieren die frühen Diätratgeber, dass sich der Kalorienbedarf an diesem Normal- oder Idealgewicht orientiert und nicht an dem tatsächlichen Ist-Zustand. Und damit kennzeichnen Sie schon Fett als etwas Abnormales, was eigentlich nicht zum Körper dazugehört.
Jetzt richten sich die Diätratgeber überwiegend an Frauen. War das von Anfang an so, dass diese Frage nach einem idealen Körper und auch der Ernährung, die dahin führt, so eine weiblich kodierte Praxis ist?
Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, weil das war tatsächlich nicht von Anfang an so. Da hat meine Kollegin Katharina Fester dazu geforscht und gezeigt, dass die ersten Abnehmdiäten, die so ab 1860 von Europa aus in die USA kommen, dass die eigentlich sich an Männer gerichtet haben. Was damit zu tun hat, dass Abnehmdiäten eine so starke Verknüpfung hergestellt haben zwischen Selbstdisziplin, die nötig ist zum Abnehmen, und politischer Partizipation. Die erste Diät ist in den frühen 1860er von einem britischen Bestatter, der argumentiert, dass er selber die Disziplin hat, um seinen Körper zu gestalten. Das ist so eine Low-Carb-Diät, der soll dann irgendwie dauernd Schnaps trinken und rudern, aber bloß keine Kartoffeln essen. Frauen werden zu diesem Zeitpunkt eigentlich eher nicht ermutigt abzunehmen. Es ist eher gesellschaftlich verpönt, weil weibliche Rundungen, wie es dann heißt, für Fruchtbarkeit stehen und die damit eher gefährdet werden würde. Wir wissen vom Korsett, das ist aber ein quasi externes Mittel, den Körper zu gestalten. Der eigentliche Körper sollte nicht dünner werden. Das ändert sich im späten 19. Jahrhundert und das hat Katharina Fester sehr eindrücklich gezeigt. Und Frauen fangen an, Diäten zu halten und auch nach einem Recht auf Diäten für Frauen zu fragen, das zu fordern, weil sie das in einem Atemzug mit Recht auf politischer Partizipation verbinden. Wir haben noch kein Frauenwahlrecht in den transatlantischen Gesellschaften. Also die Kontrolle über den eigenen Körper wird zu einem so wichtigen und breiten Ideal, das eben nicht nur Diäten betrifft, sondern auch das Recht auf politische Partizipation.
Das ist ja total spannend, weil das doch heißt, dass im Grunde Diätratgeber für Frauen im Schwunge eines emanzipatorischen Prozesses quasi entstanden sind. Oder ist das wieder eine falsche Deutung?
Ich würde nicht den Begriff des emanzipatorischen Aktes benutzen, weil das mit sehr hohen Kosten einherging. Und damit meine ich nicht nur die Kosten, die das für weiblich gelesene Menschen im 20. und 21. Jahrhundert entfalten sollte, mit Schlanksein als so einem krassen Schönheitsideal, als so einer krassen Norm, die Menschen ja auch krank macht, sondern ich meine auch zeitgenössisch schon die hohen Kosten, denn über diese Diäten und diese Claims auf Selbstdisziplin haben weiße Frauen sich auch von den vermeintlich weniger selbstdisziplinierten schwarzen Frauen abgegrenzt. Gesagt, wir sind eigentlich überlegen, weil wir diese körperliche Kontrolle haben und die Schwarzen abgesprochen wurde. Also, was ich wichtig finde zu betonen, ist, dass Diäten Status versprechen, das war historisch so, das ist auch in der Gegenwart noch so, dass dieses Statusversprechen aber in der Regel nicht emanzipatorisch ist, weil es eben mit so hohen sozialen Kosten und mit den Kosten des Ausschlusses von Körpern und Menschen daherkommt, denen diese Selbstdisziplin abgesprochen wird, vermeintlich qua ihrer Körper.
Heute haben wir Germany's Next Topmodel und Apps, die unsere Gesundheits-Apps. Wie ist das Wissen um diese Kalorien und die Körperbilder? Sie haben ja schon von Diätratgebern gesprochen, damals zu den Menschen gekommen. Also, und welche Rolle spielt da zum Beispiel auch die Lebensmittelindustrie, die Werbung? Also, wie hat sich das verbreitert und verankert im Bewusstsein der Menschen?
Also, ich habe vor allem Diätratgeber untersucht und diese Haushaltsratgeber und diese Food Conservation Campaign. Meines Erachtens hat die Nahrungsmittelindustrie relativ spät angefangen, Kaloriengehalte in der Werbung zu verarbeiten. Das ist eher ein Phänomen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als nochmal mit in viel größerem Rahmen sowas wie eine Diätindustrie entsteht mit Leitprodukten und so weiter. Mit einem ganz neuen Set an Diäten, die zwar alle auf Kalorienzählen basieren, aber das mehr oder weniger stark in den Vordergrund schieben. Also die Brigitte-Diät zum Beispiel, die kommt relativ weit ohne konkrete Kalorienangaben aus, auch wenn die quasi im Background immer vorhanden sind und als Grundlage dienten, um diese Menüs da zu erstellen. Da gibt es auch unterschiedliche Konjunkturen. Kalorienangaben auf Verpackungen ist eher ein Phänomen des späteren 20. Jahrhunderts und ist tatsächlich auch erst seit 2012 meines Wissens EU-weit verlangt.
Ich frage mich, warum dieses Zählen so attraktiv wird und warum wir glauben, dass Zahlen auch mehr über unser Essen verraten als unser Appetit, unser Hungergefühl.
Die Zahlen sind tatsächlich total wichtig dabei. Es gibt ein Phänomen, das hat der Historiker Lutz Raphael mal die Verwissenschaftlichung des Sozialen genannt. Ich sehe, dass im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wissenschaftliches Wissen eine besondere Autorität gewinnt. Das ist auch etwas, was die Diätratgeber nicht nur reflektieren, sondern auch befördern, indem sie sagen, das ist jetzt wirklich eine wissenschaftliche Methode des Abnehmens. Also sagen sie, die funktioniert ganz sicher. Und ich habe auch Briefe an Diätärzte untersucht, wo das Diätende selber aufgreifen und sagen, ich habe schon so oft Diäten gemacht, aber noch nie auf intelligente Weise. Und das ist jetzt quasi die intelligente Weise, die wissenschaftlich gezählte. Das heißt, dass Selbstkontrolle nicht das Einzige ist, sondern diese Wissenschaftlichkeit des Kalorienzählens ganz entscheidend ist, um dem eine besondere Autorität zu verleihen, es wahrer zu machen als andere Fads. Es gibt auch im 20. Jahrhundert immer wieder so Phasen, wo bestimmte Diet-Fads, bestimmte Marotten, bestimmte Trends wichtig werden. Da gibt es sogar eigene historische Kollektionen, die sich die Diet-Fads des frühen 20. Jahrhunderts angucken oder die sammeln von irgendwelchen Abnehmpillen, wo dann Würmer drin sind, bis hin zu irgendwelchen Chemikalien in Tablettenform oder Spritzen etc. Das gibt es ganz viel. Aber bei dem Kalorienzählen wird eben immer betont, bis in die Gegenwart übrigens, dass das eigentlich eine der wenigen wirklich wissenschaftlich fundierten Methoden ist.
Ja, okay, naja, das überzeugt mich. Ich wollte nämlich auch noch fragen, was jetzt quasi die heutigen Fitness-Apps unterscheidet von den damaligen Kalorientabellen. Also basieren die eigentlich auf dem gleichen Prinzip oder ist die Kontrolle persönlicher geworden? Gibt es da mehr Unterschiede oder was verbindet sie?
Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten. Diese Idee des intelligenten, zählenden Abnehmens, diese Idee der individuellen Kontrolle, die gar nicht mal nur aufs Kalorienzählen reduziert ist, sondern einfach dieses, ich weiß mehr, also kann ich meinen Körper besser gestalten. Das ist eine ganz wichtige Gemeinsamkeit. Ein ganz wichtiger Unterschied ist, dass es in der Gegenwart schon stärker auch komplex dargestellt wird. Also es ist inzwischen vollkommen klar, dass es nicht mehr nur um Kaloriengehalt geht, sondern auch um die Qualität des Essens, um die Nährwerte. Mein Lieblingsbeispiel oder eins der Lieblingsbeispiele in den Medien ist immer, die Kalorien eines Softdrinks sind nicht mit den Kalorien eines Vollkornbrotes zu vergleichen. Inzwischen schreibt dann niemand mehr, das ist vollkommen egal, was du dann zu dir nimmst. Hauptsache es hat weniger Kalorien. Das ist ganz wichtig. Grundsätzlich finde ich aber schon, dass dieses Versprechen der individuellen Gestaltbarkeit, solange ich nur richtig rechnen kann und genug Selbstdisziplin habe, eine wichtige Gemeinsamkeit ist, der diesen Diätrat im frühen 20. und im frühen 21. Jahrhundert miteinander verbindet.
Jetzt messen wir ja auch heute nicht mehr nur Kalorien. Wir messen auch Schritte, den Puls, den Blutzucker, den Body Mass Index. Die Kulturwissenschaftlerin Elli Lechner hat einen Erklärungsansatz benannt für diese gegenwärtige Fixiertheit auf Körper. Und sie hatten eingangs dazu ja auch schon Gedanken geäußert. Und zwar meint Elli Lechner, dass die viel zitierten gegenwärtigen Polykrisen, die es ja wirklich gibt, Aufrüstung, Kriege, der Klimawandel, der Rechtsruck, dass sozusagen diese Unkontrollierbarkeit im Außen das Bedürfnis verstärkt, den eigenen Körper zu kontrollieren. Wie blicken Sie auf diesen Gedanken? Also warum ist Selbstoptimierung für viele und gerade auch für viele junge Menschen heute so attraktiv?
Ich denke, dass das sehen wir auch im 20. Jahrhundert, in Zeiten, in denen eine gesellschaftliche Stimmung stärker auf individuelle Verantwortung statt auf kollektive Lösungen setzt. Dass in den Zeiten das Zählen von Kalorien, das Zählen von allem Möglichen, das Selbstoptimieren des Individuums größeren Status verspricht. Das scheint kulturell wichtiger zu sein in diesen Zeiten. Wir sehen das in den USA, das zur Zeit der großen Depression, als wirklich niemand ernsthaft behaupten kann, jeder ist seines Glückes Schmied und die Leute sind freiwillig arbeitslos, dass da auch Abnehmdiäten und diese Idee der individuellen Gestaltbarkeit von Körpern und Leben eben an Konjunktur verliert. Das ist nicht ganz weg, aber es ist eben nicht mehr so betont. Dann sehen wir das ab den 70er Jahren, das mit voller Wucht wiederkommt, nach ein paar Jahrzehnten eher sozialstaatlicher Verantwortung, auch im Bereich von Gesundheit. Und dass dann ab den 70er Jahren diese Idee individueller Verantwortung für Gesundheit mit voller Wucht wiederkommt. Ich tue mich als Historikerin immer schwer mit psychologisierenden Erklärungen, weil das ist, was ich historisch eben unter die Lupe nehme. Aber ich halte das für ja sehr überzeugend, diese Idee, dass es gerade in Zeiten, in denen der Druck auf die Individuen wächst, eben mehr Status verspricht und auch diese Kontrollfiktion mit sich bringt.
Ja, und jetzt hat sich in der Sozial- und Kulturgeschichte des Vermessens von Ernährung und von Körpern die Kalorie ja schon sehr, sehr lang gehalten und bis ins 21. Jahrhundert quasi retten können. Bei allem, was man heute aber auch weiß über unterschiedliche Körper, unterschiedliche Stoffwechsel und die Grenzen der Verallgemeinbarkeit, sie taucht ja irgendwie immer wieder auf. Warum ist das so? Und glauben Sie, die Kalorie wird uns auch weiter begleiten?
Das ist eine total gute Frage. Erstmal möchte ich feststellen, dass diese Kritik oder das, was wir heute wissen, das war auch schon eine Kritik vor 100 Jahren und vor 120 Jahren. Diese Idee, dass die Kalorie nicht individuell genug ist, dass Menschen unterschiedliche Stoffwechsel haben, dass das Kalorienzählen niemals für diese individuellen Unterschiede aufkommen kann. Das ist eine Idee, die die Kalorie seit ihrer Erfindung, seit ihrer Einführung als Maßeinheit für Nahrungsenergie begleitet. Das ist nichts Neues. Was ich tatsächlich aber interessant finde, ist, warum das Kalorienzählen trotz dieser ja permanent vorhandenen Kritik nach wie vor sehr populär ist. Meine These dazu ist, dass das erstens damit zu tun hat, dass wir uns in einer Gesellschaft befinden, seit Mitte des 20. Jahrhunderts, in der Konsum auch zum Status gehört, nicht nur Selbstdisziplin. Die Massenkonsumgesellschaften des 20. und 21. Jahrhunderts basieren darauf, dass Leute massenhaft konsumieren. Das heißt, das Kalorienzählen ist deshalb weiterhin beliebt, weil es in diesem Massenkonsum Auswahl ermöglicht, weil es den Leuten ermöglicht zu konsumieren, aber gleichzeitig ihre Selbstdisziplin zu beweisen. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer, dass Lulu Hand-Peters, eine der Diätärztinnen, die ich untersucht habe, sagt, ich kann alles essen. Ich kann Sahne essen, ich kann Butter essen, ich kann Pralinen essen, etc., solange ich nur in meinem Budget bleibe. Das unterscheidet sich von früheren Diäten, die auf Verboten basiert hatten. Das unterscheidet sich von Diäten, die gesagt hat, darfst nur die Hälfte essen oder du darfst gar keine Kohlenhydrate essen, etc. Prinzipiell kannst du alles essen. Das ist die Logik des Kalorienzählens. Das passt super zu einer Massenkonsumgesellschaft, in der die Leute eben auch konsumieren wollen. Es auch hedonistische Versprechen gibt, Statusversprechen durch Konsum. Und das zweite ist eben diese Kopplung an Selbstdisziplin und diese unglaublich stabile oder unglaublich machtvolle Idee der Arbeit am eigenen Körper durch Wissen, durch Selbstdisziplin. Und da geht das, also das, da passt eben das Kalorienzählen auch sehr gut dazu. Und ich glaube, dass das deswegen auch nach wie vor so resonant ist, ja.
Mit all Ihrem Wissen um die Geschichte und die politische Dimension auch der Kalorie, gucken Sie heute anders darauf, wenn Sie einkaufen gehen oder wenn Sie essen gehen?
Ich gucke mehr auf Kalorien als früher, weil ich das natürlich interessant finde. Was auch damit zu tun hat, dass ich niemals mit gesellschaftlichem Fatshaming derart konfrontiert war, dass ich dazu gezwungen war, das in der Öffentlichkeit zu tun. Ich glaube, das ist total wichtig, dass bestimmte Leute sich in der Öffentlichkeit anders verhalten müssen aufgrund dieser gesellschaftlichen Normen und quasi demonstrieren müssen, ein Wissen über Kalorien zu haben, etc. Ich habe mich in meiner Arbeit, bin ich bis in die 1930er Jahre gegangen. Das heißt, für mich steht noch so ein bisschen aus, mich auch mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu beschäftigen. Wo ich mich tatsächlich im Alltag sehr für interessiere, ist die Art und Weise, wie nicht nur Kalorien, sondern auch andere Nährstoffe auf Verpackungen stehen oder in Werbung beworben werden, welche das sind, etc. Ob vielleicht auch andere Faktoren von Essen und Ernährung und Gesundheit mal wieder in den Vordergrund kommen. Wir haben seit den 70er Jahren eine Diskussion über Genuss und dass wir auch alle unser Essen immer zu genießen sollen. Die ist grundsätzlich nicht weniger normativ als das Kalorienzählen, aber das interessiert mich eben auch, wie Genuss, Tradition, diese ganzen anderen Möglichkeiten, Essen zu verstehen, in unserem Alltag eine Rolle spielen.
Also auch die Frage nach Genuss produziert neue Normen oder hat mit Normen zu tun? Als Distinktionsmerkmal auch, oder?
Als Distinktionsmerkmal, als Erwartung, als Imperativ, das Essen genießen zu können. Und was dann aber zu genießen ist, was Genuss sein darf, ist freilich engen Normen unterworfen. Also wenn ich zu McDonald's gehe, dann ist das nichts, wo ich irgendwie überzeugend sagen kann, ich habe das total genossen. Dabei lässt sich freilich auch Fastfood genießen. Ich glaube, das ist tatsächlich noch so ein Feld, wo ich weiter drüber nachdenken möchte, weil ich finde, dass diese doch sehr starke Verengung auf ernährungswissenschaftliche Kategorien, so stark wir sie jetzt auch erweitern, nicht nur Kalorien etc., dass das ein recht enges Bild von auch gesundem Essen produziert, dass wir eigentlich schon auch
beim Schluss und trotzdem
sollten.
Schiebe ich noch die Frage hinterher. Was wissen wir über unsere Gesellschaft besser, wenn wir die Geschichte der Kalorie kennen?
Wir haben erstens einen Einblick davon, wie ganz breit gedachte gesellschaftliche Entwicklungen im Alltag von Menschen verhandelt werden, sich einschreiben, eine Rolle spielen. Also ich glaube, die Geschichte von Fatshaming zum Beispiel, etwas, was wirklich in der Gegenwart für viele Menschen enorme Auswirkungen auf ihr Leben hat, lässt sich nicht verstehen, wenn wir zum Beispiel nicht die Geschichte der Kalorie verstehen, wenn wir nicht die Geschichte dieser Maßeinheiten verstehen. Aber es ist eben auch eine Geschichte des Liberalismus. Es ist eine Geschichte davon, wie sich liberale Ordnungen, die darauf basieren, dass die Leute sich schon selber richtig verhalten, wie die entstehen, wie die eben auch unter anderem durch sowas wie das Kaloriezählen, ja, gewissermaßen am Laufen gehalten werden, weil das Kalorienzählen eben etwas, eine dieser Technologien ist, mit denen Menschen sich im Alltag selber führen. Das heißt, wir haben sowohl einen Blick auf die größeren Entwicklungen von Gesellschaften, auf ganz zentrale politische Fragen danach, wie sich eine Gesellschaft selber ordnet, als auch einen Blick in die Alltagsleben von Menschen, als auch ein Blick darauf, wie eben zentrale körperbezogene Normen entstehen, mit denen wir in der Gegenwart immer noch zu kämpfen haben.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war unser Geschichte ist Gegenwart Podcast mit Nina Mackert. Ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass die Geschichte der Kalorie viel mehr ist als die Geschichte einer Maßeinheit und dass diese Geschichte bis heute unsere Vorstellungen von Gesundheit, Leistung und Selbstverantwortung prägt. Um zu verstehen, warum wir heute so selbstverständlich Kalorien zählen oder unseren Body-Mass-Index messen, lohnt sich also der Blick zurück. Was denken Sie dazu? Schreiben Sie uns gern eine E-Mail an gp@körperstiftung.de. Wie immer haben wir weitere Hinweise zu unserer Gästin und weiterführende Literatur zum Thema in den Shownotes zusammengestellt. Dort finden Sie auch den Link zur Website des Geschichtswettbewerbs. Auf der Website der Körperstiftung finden Sie alles, was für Sie rund um die Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik interessant sein könnte. Und natürlich finden Sie dort auch alle weiteren Folgen von unserem Podcast Geschichte ist Gegenwart. Den haben Sie aber ja schon gefunden und hoffentlich abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und lassen Sie sich Ihre nächste Mahlzeit schmecken.